Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und Friedemann sitzt gegenüber von mir.
Hi.
Es ist wieder eine Folge auf Video. Ich glaube, irgendwann werden wir es nicht mehr sagen und dann weiß man, okay, das ist jetzt unser neuer Standard. Friedemann, aber wie geht's dir?
Ja, mir geht's hervorragend. Ich finde, wir haben es uns hier richtig gemütlich gemacht. Ist ein bisschen frischlich hier, muss ich sagen.
Man merkt, mit deiner Mütze
ja,
und allem.
Ich habe mir gerade auch Pulli angezogen und Jacke an, Mütze auf. Und ich habe eben auch noch die Heizung aufgedreht. Ich habe mir tatsächlich auch noch einen Tee gemacht.
Den er sich jetzt holt.
Jawohl, den hole ich mir jetzt noch ran. Einen grünen Tee. Und Florian, jetzt habe ich richtig Bock, mit dir über geile Themen zu reden.
Lass uns heute mal über Selbstbewusstsein reden.
Über Selbstbewusstsein.
Ja, wir sind nämlich gestern beim Spazierengehen, haben wir darüber geredet, dass wir oft über Selbstbewusstsein reden. Aber Selbstbewusstsein in der richtigen Definition, sprich Selbstbewusstsein. Bewusstsein, also ein Bewusstsein für mich selber, also wie auf Englisch heißt es Self-Awareness, dass wir das meistens thematisieren,
ja.
Aber selten das Thema Confidence, Selbstsicherheit thematisieren. Und oft wird das ja verwechselt, aber heute soll es um Selbstsicherheit gehen und nicht um das wirkliche Selbstbewusstsein, sondern um das, was die meisten Leute unter Selbstbewusstsein verstehen, es aber nicht wirklich ist.
Also die inflationäre Bedeutung oder ich sag oder die umgangssprachliche Bedeutung von Selbstbewusstsein, also Selbstsicherheit. Sicheres Auftreten haben, genau. Und Raum einnehmen und so weiter.
Weil wir haben gestern mal geschaut, was ist unsere erfolgreichste Folge. Und die Folge, die am allerbesten funktioniert hat, war die Folge, wo wir über Selbstbewusstsein gesprochen haben. Und das war irgendwie irgendwann genau vor einem Jahr, also ich glaube so circa Folge 40 oder so. Da steht im Titel direkt Selbstbewusstsein. Und die ist am besten angekommen. Das heißt, ich denke mir, das ist ein Thema, von denen worauf viele Zuhörer und Zuhörerinnen Lust haben. Und deswegen dachte ich mir, lass uns das heute vielleicht auch nochmal thematisieren.
Ja, cool. Sehr schön. Was für Fragen hast du im Kopf zu dem Thema?
Ich glaube, vielleicht zwei Fragen. Was ist Selbstbewusstsein? Und dann noch die viel wichtigere Frage, wie kriege ich Selbstbewusstsein?
Ja.
Was denkst du, was ist Selbstbewusstsein?
Was ist Selbstbewusstsein? Ich sag mal ganz unkompliziert beschrieben, Selbstsicherheit trifft es eigentlich sehr auf den Punkt. Selbstwert auch, sich seines eigenen Wertes bewusst sein und aber auch eine Fähigkeit, und zwar in dem Sinne, eine Fähigkeit, die by the way sehr gebraucht wird im Unternehmertum, in jeglicher Führungsrolle. Und aber auch als Performer beispielsweise, wenn man irgendwie als Redner, sage ich mal, auf einer Keynote spricht oder wenn man Schauspieler ist oder wenn man Musiker ist, auf der Bühne steht. Wenn man einen Podcast aufzeichnet, braucht man auch Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit. Man muss Raum einnehmen. Und ich glaube, die Fähigkeit, auf die ich hinaus möchte, ist eigentlich genau die, und zwar Raum einnehmen zu können und damit auch gewissermaßen eventuell in der einen oder anderen Situation Grenzen zu überschreiten. Weil jetzt hier, weißt du, können wir den Raum einfach für uns einnehmen, weil wir haben das Studio bezahlt, wir haben jetzt das Recht, hier drin zu sein. Alle Leute, die wir hier nicht drin haben wollen, können wir rausschicken. Wir wollen jetzt hier Ruhe haben und Podcast aufnehmen. Das heißt, um uns in diese Situation hier reinzusetzen und ich sag mal, zu sprechen. Natürlich muss man Selbstbewusstsein mitbringen und Selbstsicherheit mitbringen, um jetzt hier trotzdem, obwohl wir von Kameras beobachtet werden, in Anführungszeichen, trotzdem einfach das zu sagen, was wir denken und jetzt sich nicht zu verstellen, nicht wahnsinnig aufgeregt zu sein und so weiter. Aber ich sag mal, wir müssen jetzt hier keine, Präsenz unserer Person hinlegen, um uns den Raum zu nehmen und den Raum zu beanspruchen, wie es zum Beispiel in einer Führungssituation der Fall ist, wo du vielleicht mal ganz viel Lärm hast, ganz viel Noise von Leuten, die irgendwie durcheinander reden, jeder weiß es irgendwie besser als der andere oder sowas. Solche Situationen können ja mal vorkommen. Und dass man da dann auch in der Lage ist, und auch sich in der Lage weiß, dass man dann vielleicht auch die Verantwortung hat, in der Situation den Raum für sich zu beanspruchen, Führung zu ergreifen. Und dafür braucht man auch Selbstbewusstsein. Dementsprechend diese Fähigkeit, Raum einzunehmen, alle anderen mal einmal ruhig sein zu lassen und ich übernehme jetzt hier einmal nehme das Steuer einmal in die Hand. Also jetzt nicht in dem Sinne von wegen, ich weiß alles besser als alle anderen, deswegen ich zeige euch jetzt mal, wie es gemacht wird, sondern einfach die Ordnung wiederherzustellen, um dann geordnet mit allen gemeinsam irgendwie eine Lösung für den im Raum stehenden Konflikt oder sowas zu übernehmen. Aber die Präsenz, und das ist eine Fähigkeit.
Präsenz ist, glaube ich, der Punkt. Das heißt noch nicht mal, ich muss die ganze Zeit den Raum einnehmen und ihn besetzen, sondern wenn ich was sage, dann soll es auch raumeinnehmend sein.
Ja.
Ich glaube, das ist der Punkt, ne? Weil ich zum Beispiel in Meetings, haben wir gestern auch drüber geredet, finde ich es manchmal schlau, als Letztes zu sprechen und nicht als Erstes zu sprechen.
Fand ich sehr interessant, dass du das erzählt hast. Vielleicht willst du das einfach genauso, wie du es mir gestern erzählt hast, nochmal wiederholen.
Ja, gern. Also wenn man, stell dir vor, du bist in einem Meeting, es gibt ganz vielleicht auch noch nicht mal eine klare Hierarchie, aber selbst wenn, ist es ein Meeting mit vielen Leuten, die irgendwie mit debattieren und entscheiden können, dann finde ich es geil, wenn ich der Letzte bin, der spricht. Weil das hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, ich höre die Meinung von all den Leuten und kann drüber Gedanken machen, okay, der denkt daran, da habe ich vielleicht gar nicht dran gedacht, okay, passt, aber meine Meinung ist trotzdem noch so, weil ich das schon so betrachte. Und wenn die Runde vorbei ist, weiß ich, was jeder denkt und dann kann ich meine Meinung sagen, hey, meine Meinung ist folgende. Selbst wenn ich dann entscheide, dass, wenn ich irgendwie in der Hierarchie ganz oben bin, dass wir meine Meinung durchdrücken, hat trotzdem jeder am Tisch das Gefühl gehabt, dass er gehört würde. Und ich kann auch, selbst wenn ich eine andere Meinung habe als jemand anderes, wenn du vielleicht was anderes gesagt hast, kann ich sagen, ja, Friedemann, das ist ein guter Punkt, aber schau mal, vielleicht hast du nicht hierauf geachtet und deswegen würde ich es vielleicht doch anders machen. Dann denkst du dir nicht, ah, was ein Arschloch, sondern denkst, ja, okay, meine Idee war gut, aber die war nicht komplett perfekt. Ich wurde aber gehört, ich gehe mit dieser Entscheidung. Und das führt dazu, dass die Entscheidung dann auch von allen mitgetragen wird, weil jeder das Gefühl hatte, er konnte seinen Senf dazugeben. Das geht natürlich nicht immer, weil du irgendwie dann die Effizienz des Meetings beeinträchtigst, aber trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, wenn jeder sich gefühlt hat, dass dann, was auch immer die Entscheidung ist, die tragbarer ist, als wenn man irgendwie innerlich so sagt, dachte, ah ja, nee, ich will das und das sagen. Deswegen finde ich es dann geil, ja, als Letztes zu sprechen. Aber selbst dann, wenn ich als Letztes spreche, muss ich trotzdem den Raum einnehmen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die vor allem mit Selbstbewusstsein kommt, die aber auch gleichzeitig zu Selbstbewusstsein führt, wenn man sie ausübt. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist auch eine Sache, die man so ein bisschen ja fast sich einreden kann, indem man einfach viele Sachen macht, die ein selbstbewusster Mensch machen würde. Also wenn ich sage, wie werde ich selbstbewusster, dann kann ich mir einfach überlegen, wenn ich jetzt selbstbewusst wäre, was würde ich da machen? Okay, ich bin selbstbewusst, ich würde jetzt, wenn ich erzähle, den Raum einnehmen. Das dann einfach mal zu versuchen, dann vielleicht hat es geklappt und das nächste Mal ist die Hürde viel geringer, den Raum einzunehmen. Und wenn ich das jetzt 1-2 Jahre lang mache, mache ich die ganze Zeit Sachen, die ein selbstbewusster Mensch machen würde, bis ich irgendwann wirklich selber dieser selbstbewusste Mensch bin.
Hey, ich bin's, Friedemann vom Proaktiv-Podcast. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir sind jetzt auch auf YouTube vertreten. Lass uns dort dein Abo da und klick auf das Glockensymbol, damit du von allen neuen Folgen erfährst. Und teil bitte diese Folge mit einem Freund oder einer Freundin. Da wären wir dir sehr dankbar. Vielen Dank und ja, jetzt geht's schon direkt weiter mit der Folge. Es ist ein bisschen das What would Jesus do?
Ja, genau.
So, wenn man so eine Person in seinem Kopf hat, bei der man wirklich das Gefühl hat, Alter, der ist so lässig und der ist einfach immer tiefenentspannt. Er ist immer er selber. Wenn er was sagen möchte, dann sagt er es, alle hören ihm zu und sowas. Also jeder kennt so eine Person, bin ich mir sicher. Und wenn man die sich einfach so immer wieder ins mentale Bild reinholt und dann, wenn man eine Situation hat, die vielleicht ein bisschen herausfordernd ist und man weiß nicht so genau, okay, wie soll ich darauf reagieren, sich dann einfach vorzustellen, wie würde diese Person darauf jetzt reagieren. Und meistens hat man intuitiv genau eine Vorstellung davon, wie sie es machen würde. Und dann hat man die Antwort.
Und dann ist dann natürlich die Schwierigkeit, okay, ich muss es machen. Und das ist immer so ein bisschen tricky. Aber es ist genauso, weiß nicht, wenn du damals in der 6. Klasse Angst hattest, das Mädel zu küssen, obwohl ihr schon zu lange zusammen wart und schon Händchen gehalten habt, du wirst die Angst nur wegnehmen, wenn du sie wirklich küsst. Du wirst, wenn sie es will. wenn du Angst hast, vom 3-Meter-Brett zu springen, wirst du die Angst nur wegnehmen, indem du wirklich runterspringst. Ja. Wenn du Angst davor hast, öffentlich zu sprechen, wirst du die Angst nur wegnehmen, wenn du viel öffentlich sprichst. Vielleicht eine kleine Story dazu. Letzte Woche Mittwoch war ich auf einer Konferenz und habe da wieder gesprochen. Und ich glaube, ich hatte schon immer eine geringere Hemmschwelle, vor Leuten zu sprechen als andere. Mhm. Aber trotzdem waren die ersten Male, die ich auf einer Bühne war, schon ein bisschen aufregend für mich. Jetzt mittlerweile habe ich so oft gemacht, dass ich da richtig entspannt rangehe. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Talks jetzt in den nächsten 5 Tagen, keinen davon vorbereitet. In jedem werde ich mich da hinstellen und on the spot überlegen, was ist jetzt irgendwie eine geile Story, die ich darum erzählen kann, und werde dann einen Talk abliefern, der den Zuhörern und Zuhörerinnen hoffentlich gut gefällt.
Finde ich, ist eine geile Herangehensweise. Don't overthink it, nicht alles durchplanen bis zum geht nicht mehr, sondern einfach erstmal Perfektionismus beiseite legen. Perfektionismus ist meines Erachtens nach eine Form von Prokrastination. Und sich seinem Toolkit, was man sich aufgebaut hat, daran zu arbeiten und dann das Toolkit in dem Moment abzurufen. Und zwar Storytelling.
Aber man muss da hinkommen. Und was mir in die Karten spielt, ist, wir haben schon 84 Folgen Podcast gemacht. Das heißt 84 Mal, ich habe zwar nicht vor Leuten gesprochen, aber ich habe irgendwas gesagt. Ja. Also das hilft mir schon mal darin, mich besser auszudrücken. Nummer 2, ich hatte schon viele Vorträge gehalten. Aber das ist genau das, was ich meine. Wenn du viele gemacht hast, dann wirst du auch besser darin. Und worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ich war nach dem einen Vortrag, wurde ich von dem Anwalt eingeladen, der meinte, hey, cooler Vortrag. Ich mache danach noch so eine kleine Runde in meinem Office für meine größten Kunden. Da geht es auch um Blockchain. Willst du nicht dazukommen? Dann meine ich, ja, ich komme später dazu. Dann bin ich dann nachts noch irgendwie dahin gefahren. Das Office war so Harvey Specter-mäßig, richtig mit Glas und über die Skyline von München. Mhm. Und bin dann in diesen Raum gegangen. Ich sah ungefähr ziemlich genau so aus, wie ich jetzt aussehe. Also irgendwie normalen Pulli an, normale Hose, normale Schuhe. Und die alle mit Anzug und bla bla bla, ganz schick. Und dann habe ich mich in die letzte Reihe gesetzt und vorne hat ein Professor von der TU gesprochen. Und ich saß dann da und dachte mir, irgendwie habe ich noch nicht mal genau verstanden, worüber er geredet hat. Das war sehr komplex und sehr regulatorisch und sehr Anwaltsjargon. Und ich dachte mir irgendwie, okay, lohnt sich das jetzt hier zu sein? Dachte mir, okay, ich habe zumindest Hunger, lass mich zumindest warten, bis das Buffet eröffnet wird, dann esse ich da, red mit ein paar dieser Leuten und geh dann zu meinen Freunden in München. So, dann, nachdem der TU-Professor geredet hat, meinte der Partner, ja, sorry, es tut mir so leid, eigentlich habe ich ein Panel vorbereitet für gleich. Und irgendwie 3 Leute, die was diskutieren wollten, aber keiner dieser 3 Leute ist da. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Wir machen erstmal Pause für 5 Minuten, ich überlege mir was und danach gucken wir, wie es weitergeht.
Wie viele Leute waren anwesend?
40 Leute, 30, 40 Leute.
Wow, also schon echt eine große Runde.
Ja, es waren seine größten Kunden, die er irgendwie eingeladen hat, die irgendwie Interesse am Blockchain haben.
Keiner von den 3 Speakern ist gekommen?
Keiner von den 3 Speakern. Wow. Und das war denen sehr peinlich. Und dann bin ich nach vorne gegangen, als die Pause dann war, und meinte zu dem Partner, ganz ehrlich, scheiß auf deinen Panel. Ich bin doch hier, stell mich nach vorne, ich erzähle denen irgendwas eine halbe Stunde und dann hast du quasi doch noch einen Talk organisiert. Dann meinte, oh ja, würdest du das wirklich machen? Ich so, ja klar, easy. Sag mir nur das Thema und dann überlege ich mir was dazu. Und meinte, ja, das Thema ist wieder Regulierung. Und ich hatte an dem Tag halt morgens schon über Regulierung gesprochen, das heißt, es hat gar nicht so schlecht gepasst. Und habe dann direkt nach der Pause, die noch irgendwie 30 Sekunden ging, habe ich mich nach vorne gestellt und habe 30 Minuten lang Vortrag darüber gehalten. Und das war einer meiner besten Vorträge, weil ich habe richtig gesehen, wie die Aufmerksamkeit so richtig an mir hing. Und dann habe ich eine Pause gemacht und alle Augen wurden groß. Dann habe ich weitergeredet, dann wurden sie wieder ein bisschen entspannt. Und da habe ich meinen Witz gemacht, alle fangen an zu lachen. Das war so richtig meine Audience. Mhm. Und dann danach habe ich viel Lob bekommen und alles. Aber der Punkt ist, ich habe mich nur getraut, spontan vor all diesen Leuten zu reden, weil ich es schon so oft davor gemacht habe. Und ich hätte vor einem Jahr nicht das Selbstbewusstsein gehabt, mich einfach nach da vorne zu stellen, um es zu machen. Aber dadurch, dass ich im letzten Jahr so viel gesprochen habe, habe ich das Selbstbewusstsein entwickelt, um sowas in Zukunft auch zu machen. Und dann dachte ich mir wirklich, ja okay, ich habe jetzt eigentlich lohnt es sich gar nicht so krass, dass ich jetzt hier bin, mache ich noch das Beste draus und habe irgendwie eine Story, die ich zumindest erzählen kann, dass ich mich das einfach getraut habe. So, und das ist aber nur dadurch gekommen, dass ich es gemacht habe. Deswegen, what would Jesus do? Such dir irgendeine Person aus, die deiner Meinung nach extrem erfolgreich ist oder extrem selbstbewusst ist. Und sag, was würde diese Person tun, wenn die jetzt in der Situation wäre, in der ich jetzt bin? Und wenn du das oft genug machst, trainierst du dir das Selbstbewusstsein, glaube ich, an.
Ja, voll. Also Ich finde, das ist eine sehr schöne Story, die einfach beschreibt, wie, wie man solche Gelegenheiten, die, also das ist jetzt eine sehr spezielle Gelegenheit, die kriegt man jetzt vielleicht nicht every day und auch nicht jeder, sag ich mal, aber irgendwie solche Gelegenheiten, wo man mal nach vorne kommen kann und wo man mal irgendwie einen Vortrag halten kann oder eine, irgendwie eine Gruppe führen oder ja irgendwie vor Leuten sprechen oder irgendwas machen, was komplett out of the comfort zone ist, das kann jeder. Also da kann jeder, der an seinem Selbstbewusstsein arbeiten möchte, sich freiwillig irgendwie reinbewegen. Ein Beispiel ist ja auch das Cellar Barcamp zum Beispiel, auf dem ich immer mal wieder bin. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal da warst. Einmal, ja. Und das ist ja auch vom Prinzip her so, jeder kann an der Konferenz teilnehmen und auch Speaker sein und seinen eigenen Raum bekommen, sage ich mal, und seine eigene Session hosten. Und ich finde, das ist super geil, weil da ist es dann für mich, also einmal habe ich es nicht gemacht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, krank und unmotiviert und keinen Bock hatte, nicht im State war. Rückblickend wäre es eigentlich besser gewesen, es gerade dann zu machen, um sich aber nochmal zu zeigen, okay, der State ist eigentlich auch scheißegal, du kannst ja, den State auch abrufen wird. Und let's go. Aber für mich ist das immer so eine geile Gelegenheit, einfach irgendeine Session zu machen und auch die jetzt gar nicht großartig vorzubereiten oder sowas. Und du weißt, oh fuck, dann ist Cellar Barcamp, bis dahin muss ich das alles, mir das Thema überlegt haben und sowas. Sondern einfach in dem Moment, wo das Tagesprogramm festgelegt wird, zu entscheiden, ja, ich mache das, ich gehe jetzt nach vorne und während ich in der Schlange stehe, überlege ich mir, was könnte gerade ein interessantes Thema sein, worüber ich rede, was vielleicht hier andere Leute interessiert, was mich gerade interessiert. Vielleicht ganz kurz das Format, ja, ich stelle mich erstmal hin, erzähle 3-4 Stories darüber, was ich da erlebt habe. Dann frage ich einfach mal in die Gruppe, was denken die denn dazu? Und am Ende schreibe ich vielleicht ein paar Gedanken an die Tafel und sage so, ey, guck mal, das könnt ihr alle mit nach Hause nehmen. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche coolen Inputs mitbekommen, die ihr jetzt in eurem Alltag anwenden könnt. Und so eine Gelegenheit, ey, da wächst man so krass raus. Und deswegen, ich stürze mich immer auf jede Gelegenheit, wo ich einen Vortrag halten kann, wo ich irgendwie einen Workshop machen kann oder so. Teilweise bei meinen Workations. Ein Grund, warum ich Workations organisiere, ist, weil ich dann Publikum habe, vor dem ich ein Workshop halten kann. Mega geil, weil das trainiert mich selber nochmal im Workshop halten, im Stories erzählen, irgendwie auch im Coaching natürlich. Und das sind auf jeden Fall Situationen, die einen selbstbewusster machen. Zweiter Aspekt, der mir auch einfällt, was ich so persönlich gemacht habe, ist, besonders während meiner Jugend habe ich viel Gitarre gespielt und gesungen. Und da gab es bei uns in Lübeck so ein Format, das hieß Kunst gegen Bares. Und da wusste man auch vorher nicht, wer kommt da hin. Man ist einfach hingegangen. Alle im Publikum konnten sich melden, wenn sie Bock hatten, einfach spielen. Und am Ende kriegt jeder ein Sparschwein zugeordnet und dann wirft das Publikum da Geld rein. Und derjenige, der am meisten Kohle drin hatte, hat dann gewonnen und durfte nochmal spielen. So. Und das habe ich mir irgendwann so zum Hobby gemacht, da einfach mitzumachen. Boah, und teilweise waren da auch 100 Leute oder sowas. Und alle sind dann still und du hast dann irgendwie 10, 15 Minuten Zeit, da wirklich für die irgendwie die Lieder, die du vorbereitet hast, zu singen und auf der Gitarre zu spielen. Und das war wirklich auch so ein Ding. Also ich habe da bestimmt 20, 30 Auftritte oder sowas gemacht bei diesem Format. Und dann auch immer bei allen anderen Möglichkeiten, wo man irgendwie spielen konnte, mitgemacht. Und am Anfang so dieses absolute Lampenfieber und boah, richtig, richtig unsicher, zittrige Hand. Man verspielt sich die ganze Zeit auf der Gitarre und sowas. Bis hin zum, ja, Aufregung immer noch da, aber irgendwie auch Lust daran. Und jetzt spiele ich mal mit denen. Und jetzt mache ich sie zu meiner Audience. Jetzt setze ich mal einen Witz oder sowas, mache mal eine Pause rein, erzähle mal eine kleine Story am Rande zu meinem, zu dem Gitarrenspiel, was ich da mache. Und eigentlich, je öfter man es macht, desto leichter fällt es. Also definitiv ein Muskel, den man trainieren kann, finde ich.
Eine Sache ist mir gerade eingefallen. Bei dem Barcamp, wo ich war.
Ja.
Da wurde ausgesagt, ja, jetzt, wer möchte, kann sein Thema in den Hut werfen und dann wird jedem einem Raum zugeordnet. Da weißt du noch genau, wie du neben mir saßt und meintest, ey, du weißt doch so viel über NFTs und Krypto. Mach du doch einen Raum. Und ich meinte so, nee, ich habe in letzter Zeit so viele Vorträge schon gehalten. Heute bin ich mal froh, wenn es nicht darum geht. Damals war ich mir ziemlich sicher, dass das der Grund war. Jetzt rückblickend denke ich mir, ich habe mich, glaube ich, nicht getraut.
Echt?
Vielleicht, weil ich hatte...
Fucking Cellar Barcamp.
Ja, ich meine, ich hätte es easy machen können. Keiner wusste irgendwas. Publikum. Ich weiß. Aber ich hatte einfach, glaube ich, keine Lust, mich davor hinzustellen und hatte vielleicht auch ein bisschen Angst. Oh, worüber will ich jetzt reden? Das ist jetzt alles weg. Aber das war vor einem Jahr noch nicht weg. Und dementsprechend, das ist, glaube ich, wirklich eine Reise, auf die man sich begibt. Und wenn man, vielleicht um es physikalisch zu beschreiben, wenn der Grund, warum man nicht selbstbewusst ist, ist irgendwie Angst vor irgendwas. Und Angst ist für mich wie Gravitation. Und wie überkomme ich physikalisch Gravitation?
Ernst gemeinte Frage?
Ja, ernst gemeinte Frage.
Jetpack.
Ich bin's nochmal, Friedemann vom Proaktiv-Podcast. Wir sind jetzt natürlich auch auf Instagram vertreten. Also gib gern einmal bei deinem Handy ein proaktiv-podcast und lass uns dein Follow da, damit du weiterhin up-to-date bleibst. Vielen Dank und bis bald.
Jetpack und Geschwindigkeit. Na, die Kamera ist wieder ausgegangen. Jetpack und Geschwindigkeit. Mit Geschwindigkeit überkomme ich Gravitation. Was macht ein Flugzeug? Ein Flugzeug hat Tragflächen, fährt ganz schnell. Die Geschwindigkeit sorgt dafür, dass ein Überdruck ein Druck entsteht und dann gehe ich hoch. So, ne? So basic, so funktioniert ein Flugzeug. Eine Rakete macht ganz viel Druck auf den Boden aus und nimmt ganz viel Geschwindigkeit auf. Irgendwann hat sie die Fluchtgeschwindigkeit und ist weg aus dem Gravitationsfeld der Erde. Und ich finde, oft was machen, was selbstbewusste Leute machen, nimmt Geschwindigkeit auf der Reise hin zur Selbstbewusstsein, zum Selbstbewusstsein. Und ja, deswegen versuche ich immer zu denken, okay, was würde ein selbstbewusster Mensch machen und wo kann ich noch mehr Geschwindigkeit aufnehmen, als ich sie jetzt schon habe.
Ja, voll. Und ich glaube, was vor allem eine Fähigkeit ist, die selbstbewusste Menschen einfach extrem trainiert haben. Und eine Fähigkeit, die man selber wirklich gut trainieren kann, um einfach mehr Selbstbewusstsein zu bekommen, ist regelmäßig zu sprechen. Und das zu sprechen, ja, über Themen zu diskutieren, zu philosophieren, das, was wir hier machen im Podcast. Eigentlich unser Podcast ist auch eine da ist eine Flasche runtergefallen.
Passt.
unser Podcast ist auch eine Selbstbewusstseinsübung im Grunde genommen, weil wir hier einfach offen über die Themen sprechen, die uns interessieren und über die Gedanken, die wir uns machen. Und eigentlich jetzt, sage ich mal, einfach nur der minimalste nächste Step, also hier zu sitzen, sich gemütlich zu machen, irgendwie in dieser ungewohnten, unnatürlichen Situation irgendwie die Natürlichkeit reinzubringen, dass man tatsächlich ein echtes Gespräch hat, irgendwie, was jetzt auch theoretisch wir einfach normal bei mir am Küchentisch haben würden, haben wir jetzt halt hier irgendwie in so einem Studio mit riesigen Scheinwerfern, die uns beleuchten und sowas. Und der einzige nächste Step wäre jetzt, dass man hier noch haufenweise Leute hinsetzt, die jetzt alle noch zuhören würden. Und das heißt, es ist auch so iterativ. Und je mehr Situationen man auch hat, wo man einfach viel spricht oder wenn man vielleicht insbesondere die Kamera auf sich hält und einfach spricht, auch in Social Media, Instagram, TikTok und sowas, einfach in die Kamera reinsprechen und sich traut, den Mund zu öffnen und auch laut zu sein und durch eine präsente, sonore Stimme den Raum einzunehmen, das ist auch ein Muskel, den man trainiert, eine Gewohnheit, die dann, sage ich mal, so von außen nach innen wiederum wirken kann. Und auf einmal merkt man so, wow, cool, dadurch, dass ich das mache, dadurch erstmal, dass ich weiß, was ich sage, dass ich Klarheit innerlich habe, dass ich schon oft darüber geredet habe. So, du hast gesagt vorhin, du hast eh schon die Themen ganz oft besprochen. Jetzt fällt es dir auf einmal viel leichter, vor einer Crowd zu reden. So, ich habe jetzt auch das Gefühl, jetzt gerade würde ich sagen, vor irgendeinem Publikum zu reden, wo es um Business geht oder um E-Commerce oder um Persönlichkeitsentwicklung, über Mindset, über Coaching, Agencies, whatever, in dem Bereich so, zero Problem. Also ich hätte richtig Bock darauf, einfach einen Ignite-Talk 10, 20 Minuten zu halten, gar kein Problem. Vor dem Podcast, müsste ich mir überlegen, worüber soll ich eigentlich reden? So, ja, okay, ich weiß so ein paar Sachen, aber so wirklich besprochen oder wirklich durchdacht und sowas, sodass ich da irgendwie mit Spannungsbogen eine Story erzählen kann. Ey, schwierig. Und nächster Punkt auch, so Seminare wie das Storytelling-Seminar von Alexander Christiani, was uns jetzt ja ein bisschen Tools mit rangegeben hat, aber vor allem einfach die Sensibilisierung, wie kommuniziere ich eigentlich effektiv zu Menschen? Und zwar durch Stories, weil wie haben wir vorher kommuniziert? Oder sicherlich auch durch Stories, aber nicht so bewusst, würde ich sagen. Und heute ist es eher so, wenn man sich überlegt, okay, wie kann ich jetzt einen gewissen Sachverhalt
in eine Story verpacken,
irgendwie übermitteln, dann überlege ich mir schon, okay, vielleicht habe ich ja dafür irgendeine Story, wo sich das schon reflektiert drin und dann erzähle ich diese Story und am Ende habe ich dadurch den Sachverhalt durch ein bewegtes, imaginäres Bild in dem Zuhörer schon demonstriert Und dadurch brauche ich den Sachverhalt gar nicht mehr erklären, sondern einfach allein durch die Story, durch den Vergleich, den ich gemacht habe oder durch das Erlebnis, den ich oder die Referenz, whatever, hat die Person am Ende schon verstanden, was ich überhaupt meine.
Eine Story ist eine bessere PowerPoint.
Ja, voll, genau.
Ich habe eine Frage an dich. Mhm.
Geil.
Hattest du Angst davor, einen Podcast zu machen?
Ja.
Bevor wir angefangen haben?
Ja, ich glaube, Jordan Peterson hat das eigentlich recht geil auf den Punkt gebracht, finde ich, in seinem Buch 12 Rules for Life. Ich habe es nicht ganz gelesen, ich habe nur die ersten 100 Seiten gelesen. Danach hatte ich ehrlicherweise keinen Bock mehr, weil ich weiß nicht, ab dem Zeitpunkt hat mich das Buch eigentlich nicht mehr so abgeholt, muss ich sagen. Da sagen jetzt vielleicht andere zu Hause, what the fuck, was ist mit dir los? Das ist doch einer der genialsten Köpfe unserer Zeit. Kann sein, ich habe ja nicht weitergelesen, aber auf jeden Fall in dem Zeitpunkt oder auf der Seite 100 irgendwas war da, wo ich dachte so, ganz ehrlich, nee, ich glaube, das reicht mir jetzt erstmal. Naja, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, Jordan Peterson hat da erzählt, letztendlich sind Menschen wie Krebse. Und Krebse haben es an sich, dass sie eigentlich die ganze Zeit immer ihren Status auskämpfen und sich darüber bewusst sind, wie ihre Position in der Gesellschaft ist. Und seiner Meinung nach sind Menschen genauso, dass man eigentlich zu jedem Zeitpunkt ganz genau weiß, wo man gerade in der Gesellschaft, in der man sich gerade umgibt, also jetzt nicht Gesellschaft, Gesellschaft, Makro, sondern in der Gruppe, in der man sich gerade aufhält, ganz genau weiß, was das eigene Standing gerade ist, wenn man mal komplett ehrlich zu sich selber ist. Und dass man auch dementsprechend handelt. Und weil dieses Standing so überlebenswichtig ist für die Menschen, rein evolutionär betrachtet, du musst ein hohes Standing haben in deinem Rudel, in deiner Gruppe, in deinem Tribe, damit du Vertrauen hast und damit du am Ende vor allem kein Misstrauen und vor allem keine Scharen gegen dich aufhetzt und dann am Ende irgendwo in der Wildnis liegen gelassen wirst oder sowas festgebunden wirst und liegen gelassen wirst, weil du nicht vertrauenswürdig bist und die Leute befürchten, dass du sie hintergehst. Das heißt, es ist evolutionär sehr tief in uns reingebrannt, dass es extrem wichtig ist, dass wir zumindest in der Gruppe, in der wir uns aufhalten, oder die Gruppe an Menschen, die wir irgendwie mit unseren Sinnen mitbekommen können, wahrnehmen können, dass wir dort einen möglichst hohen Status haben. Das ist wahnsinnig wichtig. Und gleichzeitig den Status, den wir haben, zu verlieren, ist eine der größten Ängste, die wir haben. Und deswegen ist es ganz normal, dass man Angst hat, Angst verspürt, immer wenn man seinen Status auf den Tisch legt und Angreifer macht, im Grunde genommen. Und sich irgendwie, ja, der Kritik, der Degradierung durch die Öffentlichkeit aussetzt oder durch die Gruppe aussetzt. Immer wenn du den Mund öffnest, machst du dich angreifbar.
Du
riskierst deinen Status und deswegen ist es nur ganz, ganz selbstverständlich, dass man Angst hat, bevor man den Mund aufmacht. Mhm. Oder bevor man irgendwie was,
bevor einen Post macht, bevor einen Podcast macht. Ein boldes
Statement raushaut. Mhm. Einen individuellen, selbstdurchdachten Gedanken, den man wirklich so denkt und halt nicht in der Matrix ist und mit dem Massengedankengut mitschwimmt, weil das ist gar kein Risiko. Also die Massen nachzuplappern, zero Risiko. Du wirst dadurch kein G, kriegst dadurch nicht auf jeden Fall kein Status-Upgrade, aber deinen Status zu verlieren, immerhin das riskierst du zumindest augenscheinlich nicht wirklich.
Aber interessanter Punkt. Die Leute, die sehr erfolgreich sind und trotzdem die Massen nachplappern, die sind nicht deswegen erfolgreich, sondern wegen was anderem, weil die Entertainer sind, weil die Unternehmer sind, weil die Politiker sind, aber haben Angst, ihren Status zu verlieren und sagen deswegen genau das, was jeder andere auch sagt. Und deswegen sind das sehr selten irgendwie interessante Gespräche oder interessante Insights, die man da kriegt, sondern es ist immer nur eine vorgefertigte Rede, die man sagt, die jeder andere hätte auch sagen können.
Voll, voll. Also zumindest in den Augen der Massen verlieren diese Leute dann entsprechend ihren Status nicht.
Genau.
Aber wenn du halt deinen Mund aufmachst und etwas wirklich, ich sag mal, etwas Riskanteres sagst, dann riskierst du ganz klar deinen Status damit. Und wenn man wirklich das sagt, was man wirklich denkt und einfach frei herausredet, dann sagt man immer irgendetwas, was für irgendjemanden nicht das ist, was die Person hören möchte. Und die Person wird einen dann oder vielleicht fühlt die sich erstmal angegriffen, die Person. Sie wird einen zurück angreifen. Und dann hat man das Phänomen, was man heute Hater nennt. Und ja, das ist im Grunde genommen der Grund, warum die erste ganz natürliche, evolutionär geprägte Reaktion ist, wenn ich mich angreifbar mache, dass ich Angst davor habe. So, aber was ist das Schöne daran, sich angreifbar zu machen? Ja, du wirst Haters bekommen. Auch der Proaktiv-Podcast, bin ich mir sicher, hat Leute, die einschalten und denken, was sind das denn für, was haben die denn für verquere Meinungen?
Die denken auch, dass sie schlau sind, ne?
Neoliberalen Kapitalismus, Gedankengut und bla 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 sowas. Und finden uns bestimmt richtig kacke. So, aber auf der anderen Seite haben wir Leute, die ja, finden es einfach gut, was wir sagen und kriegen dadurch vielleicht Inspiration, vielleicht Gedankenanstöße in ihrem Alltag, fühlen sich vielleicht auch einfach zu Hause, fühlen sich vielleicht gehört, fühlen sich vielleicht in Gesellschaft von Leuten, die sie verstehen. So, eigentlich das, was sich auch ja, jeder wünscht. Und indem man den Mund aufmacht, ja, geht man das Risiko rein, dass man seinen Status degradiert bekommt. Aber du gehst auch die Chance ein, die sehr hohe Chance oder die sehr, ja, einfach die Chance, dass du deinen Status erhöhen kannst natürlich, dadurch, dass du Leuten Wert vermittelst und eben genau dieses mentale Zuhause bietest.
Du gehst in die Arena und entweder kriegst du mehr Punkte oder du verlierst Punkte.
Genau, du gehst in die Arena, ja.
Das ist der Punkt. Ja, ja, okay. Ich habe gerade noch an eine Definition von Selbstbewusstsein gedacht. Meine ultimative Definition. Ultimatives Selbstbewusstsein hast du, wenn zu jeder Zeit deine Intuition und deine Gefühle dich zum besten Handeln leiten. Wenn ich jetzt irgendwo bin und beim Essenstisch bei der Familie und dann sagt irgendjemand was beim Essenstisch und ich werde wütend und ich möchte eigentlich sagen, nein, das ist falsch, nimm das zurück. Dann möchte ich, dass dieser Impuls in mir zu dem Zeitpunkt auch genau die richtige Aktion ist, die ich zu dem Zeitpunkt treffen sollte. Dass ich quasi sagen kann, ich höre auf meinen Körper und was auch immer er mir sagt, ich kann mir sicher sein, dass das die richtige Aktion ist, die ich jetzt nehmen muss. Mhm. Weil normalerweise sagst du so halbes Selbstbewusstsein ist, okay, ich nehme meine Emotionen wahr, ich überlege aber kurz in meinem Kopf, was ist jetzt hier wirklich das Schlaue? Das ist schon nicht schlecht. Aber extremes Selbstbewusstsein ist, wenn man es dann nicht runterschluckt, ja,
sondern auch
ja, genau.
Executed.
Aber extremes Selbstbewusstsein ist meiner Meinung nach, egal was ich fühle, ich bin mir sicher, dass mein Körper mir jetzt genau die richtigen Signale gibt und darauf handle ich jetzt. So dass auch, okay, eigentlich stimmt alles, aber meine Intuition sagt mir gerade, irgendwas fühlt sich nicht gut an. Den Deal lasse ich. Dass ich danach, wenn ich zu Hause bin, sagen kann, auch wenn der Deal auf der Oberfläche richtig gut aussah, meine Intuition hat irgendwie gesagt, ist es nicht gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich dahin? Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriger Weg, aber so.
Man muss auch aufpassen, dass man nicht zum Choleriker wird.
Aber wenn du zum Choleriker werden würdest, dann wäre das ja nicht die beste Aktion, die dein Körper dir vermitteln könnte. Also ein Choleriker sind ja Leute, die sind sehr laut und nehmen sehr viel Raum ein, die ganze Zeit schreien viel, folgen immer ihren Emotionen, nur ihre Emotionen sind nicht zielführend. Mhm. Ein richtig selbstbewusster Mensch hat zielführende Emotionen. Der fühlt der Körper und der, also der Körper ist genau im gleichen Team wie ich selber.
Ja. Mhm.
Weißt du, so oft ist es, ich hab oft Situationen, wo jemand dann zu mir sagt, ja, hey, in der Situation habe ich mich so und so gefühlt, aber ich konnte das nicht sagen, weil ich mich nicht getraut habe und dadurch konnte ich ja meine Meinung nicht äußern, deswegen kriege ich jetzt nicht das, was ich eigentlich möchte. Also irgendwie, keine Ahnung, beinahe, es geht darum, wer wird befördert. So, ich habe nicht meinen Mund aufgemacht, so jetzt wird aber dafür wird Jonas befördert und nicht ich. Da denke ich mir, ja, okay, aber dein Körper ist nicht auf deiner Seite. Du hast dich nicht getraut, dich zu befördern, da war dein Körper gegen dich. Dein Körper hätte eigentlich sagen müssen, ich will befördert werden, ich traue mich jetzt.
Ja.
Ich möchte bei mir selber, dass alles von mir komplett auf meiner Seite ist und ich nicht noch meinen internen Kampf führen muss, sondern nur noch den externen Kampf führen muss. Und der externe Kampf, den kriegt man genug. Alles Sachen, du wirst die ganze Zeit mit Sachen beworfen, die irgendwelche Probleme, die nicht deine Probleme sind, um die du dich irgendwie kümmern musst. Jeder möchte irgendwie deine Aufmerksamkeit. Alles versucht, Energie von dir zu ziehen. Und wenn ich dann noch nicht mal darauf vertrauen kann, dass mein Körper mir die richtigen Signale schickt, bin ich immer auch noch halb im Battle mit meinem Körper. Und das für mich ist hervorragendes und endgültiges Selbstbewusstsein, wenn ich auf alles, was mein Körper mir schickt, vertrauen kann.
Ja. Geil, cool. Ich glaube, das ist ein etwas komplexes, oder ich sag mal, das Bild war mir eben nicht ganz klar, was du gerade meintest. Aber wo du dann die Beispiele gebracht hast, ich fühle es schon sehr. Also vor allem, wenn man sich das Gegenteil überlegt. Ja. Also wie wäre es, wenn ich spüre Wut in mir? Weil der irgendwas hat er gesagt und das kann ich einfach so nicht stehen lassen. Das hat mich persönlich angegriffen. Oder es hat vielleicht jemand angegriffen, der mir sehr nahe steht. Und aber aus der Situation heraus muss ich mich jetzt beherrschen. Oder es ist vielleicht sogar so, dass ich irgendwie, ich will was sagen, aber ich komme irgendwie nicht zu Wort. Und die haben mich nicht reden lassen. Sowas. Dass man vielleicht auch wieder so ein bisschen die Verantwortung wegschiebt.
Und das dann in sich reinfrisst.
Ja, ich wurde nicht. Wenn man das nicht zulässt, sondern der Impuls ist da und man muss das Ventil lüften und oder den Impuls auch manifestieren auf eine adäquate Art, dass sie auch Anklang findet. Ja, jetzt nicht wie ein Choleriker rumschreien, zurück angreifen oder sowas, sondern halt gesellschaftsfähig kommunizieren. Ich glaube, das ist auch in meiner Definition von Selbstbewusstsein ist es auch Selbstkontrolle und nicht sich zum Affen zu machen. Also,
aber die Kontrolle brauchst du nicht, weil das ist dieser Mittelweg. Mhm. Ich sehe meine Emotionen und handle dann trotzdem anders.
Ich meine nicht Kontrolle in der Einschränkung, sondern einfach in die Kontrolle über die Auswahl meiner Modalitäten.
Mhm. Ja, genau.
Meiner Mittel.
Ja.
Mhm. Ich habe ein Toolkit, ich habe einen Impuls und jetzt habe ich 10 verschiedene Arten und Weisen, wie ich das kommunizieren kann. Und je nach Situation ist vielleicht mal die etwas sanftere Art und Weise, auch je nach Person, die ich vor mir habe, die etwas sanftere Art und Weise angebracht haben. Manchmal auch, wenn man es jetzt wieder auf Führungen überträgt von Mitarbeitern, manchmal ist dann auch wieder die etwas deutlichere und klare, vielleicht auch ein bisschen raumeinnehmendere Art und Weise angebrachter. Ein Punkt, den ich jetzt eben noch hatte in meinem Kopf über das Thema innerer Status, Krebsgleichnis, Jordan Peterson. Ich glaube, was auch ultimativ Selbstbewusstsein ist vor allem die Reflexion über dieses Thema der innere Status. Und also sich ganz davon befreien kann man, glaube ich, nicht. Also vor allem das Thema inneren Status verlieren. Ins Risiko reingehen und fuck, ich könnte meinen Status hier verlieren. Weil ich glaube, das ist vielleicht auch gerade in Social Media, so über Cancel Culture, über Hate-Kommentare, über solche Dinge, da werden ja Leute teilweise depressiv. Und wenn man darüber reflektiert, und natürlich ist es schwer, sich davon vollständig emotional zu trennen, aber Methoden vielleicht findet und vielleicht auch ein Mindset etabliert, sodass man am Ende sagen kann, es ist mir wirklich scheißegal. Mhm. Wenn die Hater sind für mich ein gutes Zeichen. Mhm. Weißt du, wenn ich keine Hater habe, dann mache ich meinen Mund nicht weit genug auf. So. Und wenn die Hater da sind, im Idealfall hassen mich nicht alle. Wenn mich alle hassen, muss ich mir auch über Gedanken machen.
Nur Hater hassen ist schlecht.
Aber wenn es 50-50 ist, hey, so what, weißt du? Es gibt die Leute, die verstehen, was ich sage. Und es gibt halt die Leute, die denken halt einfach anders. Und es müssen nicht alle so denken wie ich. Und die haben eigentlich keine Macht über mich, weißt du? Die können mir nichts an. So. Und natürlich der evolutionäre Geist, erstmal, man ist es ja gar nicht gewohnt, tausende Leute, zehntausende, hunderttausende Leute erreichen zu können mit dem, was man sagt. Also das ist auch wieder eine sehr komplexe, übernatürliche Situation, der man sich aussetzt. Und sich dann wieder runterzufahren und da irgendwie einen Umgang mitzufinden, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, sodass man Unabhängigkeit gewinnt darüber, dass alle einen lieben müssen. Sondern dass man sagt, hey, ist scheißegal, weißt du? Und auch im echten Leben so. Im Idealfall habe ich die Leute, die mich wirklich schätzen. Ich hab Florian, weißt du, der kennt mich. Der weiß, dass ich ein guter Mann bin. Und der weiß, dass ich Werte habe. Der weiß auch, dass ich die Dinge gut meine und sowas. Und der weiß aber auch, dass ich viele Dinge einfach anders sehe. Und vielleicht auch recht damit, hier und da. Und weißt du, die anderen Personen, ja, wenn die mich jetzt nicht verstehen, weißt du, vielleicht werden sie mich irgendwann verstehen, vielleicht aber auch nicht. Das ist nicht wild, das juckt mich nicht. Dass man so ein bisschen diese The Art of Not Giving a Fuck etabliert in seinen, vor allem über das Thema, was andere Leute über einen denken.
Solange die Leute, die dir am allernächsten sind, Gutes über dich denken, ist es okay, dass Leute, die weit weg von dir sind, nicht Gutes über dich denken.
Und wenn die Leute, die nah an dir dran sind, auf einmal was Schlechtes über dich denken, dann darf man das auch ernst nehmen. Ja. Dann kann man sich auch fragen, okay, wow, Florian findet das gerade sehr fragwürdig, den Weg, den ich einschlage. So, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken. So.
Lass mich kurz innehalten, vielleicht. Ne?
Genau, lass mich kurz innehalten, lass uns das besprechen und so weiter. Also, ne, definitiv jetzt nicht einfach blind alles raus parolen, was man so, was man so gerade fühlt und denkt und sowas und scheißegal, wie die Leute reagieren und so weiter. Die Leute, die weit weg sind, ja, okay, komm, braucht man nicht großartig zuhören. Die Leute, die einen verstehen, die, wenn die da sind und vor allem, wenn die Leute, die nah bei einem dran sind, auf der eigenen Seite sind, dann finde ich es aber alles im grünen Bereich.
Ich würde gerne noch ein, zwei Sachen sagen, wie man selbstbewusster wird.
Gerne.
Und das Geschwindigkeit und macht das, was jemand machen würde, wenn er selbstbewusst ist, das hatten wir schon. Eine andere Sache ist, steh zu deinem Wort vor allem vor dir selbst. Wir haben vor 3 Podcast-Folgen darüber geredet, dass wenn du sagst, dass du was machst, dass es dann ganz klar sein soll, dass du es auch wirklich machst. Egal, ob Leute zugucken oder nicht. Wenn ich zu dir sage, wir nehmen morgen einen Podcast auf, dann muss ich morgen da sein, um den Podcast aufzunehmen. Und ich meine, wie oft habe ich schon gesagt, wir nehmen morgen einen Podcast auf, dann hat es nicht geklappt, so, das hatten wir alles schon. Aber seitdem mir das klar geworden ist, dass es extrem wichtig für mein Selbstbewusstsein ist, jemand zu werden, der zu seinem Wort steht, vor sich selber, das hat ziemlich viel bei mir geändert. Auf einmal Sport machen, gar kein Problem mehr. Ich mache jeden Tag Sport. Ich hatte gestern Nacht, als wir schlafen gegangen sind, habe ich mich noch in dein Wohnzimmer gestellt und habe noch Sport gemacht. Geil. Fenster aufgemacht, Sport gemacht. Weil ich dachte mir, ich habe mir gesagt, ich mache jeden Tag Sport.
Geiler Scheiß.
Und deswegen mache ich es auch jeden Tag. So quasi, ich gebe Ausreden gar kein Gewicht mehr. Ich nehme sie vielleicht wahr, aber ich bewerte sie nicht mehr. Sondern ich mache es einfach. Ich bin gerade müde, egal, ich mache trotzdem Sport. Ich habe Friedemann gesagt, dass ich ihm das und das noch schicke. Oh, eigentlich habe ich aber gerade kein Internet. Ich mache es trotzdem, ich hole mir Internet. Und ich glaube, oft halten sich Leute an ihr Wort anderen gegenüber. Also, oh ja, jetzt habe ich Friedemann das versprochen, jetzt muss ich mich auch dran halten. Und das finden sie ganz wichtig. Aber wenn sie sich selber ein Versprechen machen, finden sie es überhaupt nicht wichtig. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute mein Zimmer aufzuräumen, aber ich will nicht, ich fühle mich gerade nicht danach. Deswegen räume ich es nicht auf. Das ist, wieder mal hast du dir selber nicht das Wort gehalten. Und ich glaube, das ist richtig scheiße für dein Selbstbewusstsein. Und richtig gut fürs Selbstbewusstsein ist es, wenn du dich immer an dein Wort hältst und auch weißt, dass du dich immer an dein Wort hältst, egal ob jemand zuguckt oder nicht. Das heißt, nimm dir als Beispiel, nimm dir vor, ich mache jeden Tag 10 Minuten Sport und dann mach es einfach, egal was. So schwer ist es nicht. Einfach machen. Egal, fühlst du dich gut?
10 Minuten,
ne? Fühlst du dich gut? Mach's. Fühlst du dich schlecht? Mach's trotzdem.
Ja. Es sei denn, ihr habt eine Erkältung.
Dann
tötet ihr euch. Oder Corona oder irgendeine andere Krankheit, dann bitte Sport pausieren.
Genau, dann auf jeden Fall pausieren. Aber ansonsten gibt's keine Ausreden. Ich glaube, das fördert das Selbstbewusstsein extrem, weil du auf einmal zu einer Person wirst, die vor sich selber zu ihrem Wort steht. Weil jedes Mal, wo ich nicht zu meinem Wort stehe, schneide ich was von meiner eigenen Substanz weg. Eine andere Sache.
Wow, sacken lassen. Jedes Mal, wenn ich nicht zu meinem Wort stehe, schneide ich etwas von meiner eigenen Substanz weg. Das finde ich sehr strong.
Ja, danke. Eine andere Sache, für die vielleicht gar nicht so schön ist. Ein anderer Grund, warum man nicht vielleicht nicht selbstbewusst ist, vielleicht kann man es sich auch nicht erlauben, selbstbewusst zu sein. Vielleicht hast du nichts, worüber du selbstbewusst sein kannst. Vielleicht gibt es nicht wirklich viel, worauf du stolz sein kannst. Aber das könnte dann auch Motivation sein, um zu sagen, hey, okay, gut, ich bin zwar vielleicht physisch gar nicht in der Form, ich fange jetzt an, Sport zu machen. Und ich mache das. Okay, ich habe meine Finanzen überhaupt nicht im Griff. Ich mache mir jetzt eine Kontostruktur und kriege meine Finanzen im Griff. Okay, ich bin socially ein bisschen awkward. Ich gucke mir vielleicht YouTube-Videos an, wie kann man ein bisschen charismatisch sein. Ich lese das Buch How to Win Friends and Influence People. Ich habe es noch nie gelesen, aber ich habe schon oft gehört, dass es richtig gut sein soll. Und geh dann raus und red mit Leuten. Geh in Bars, geh in sprech vor Leuten. Oh, ich habe Angst davor. Egal. Mach das, was jemand machen würde, der selbstbewusst ist. Und wert zu einer Person, die sich auch überhaupt erlauben kann, selbstbewusst zu sein. Weil nicht in den Nachrichten, in den Medien, auf LinkedIn und so hörst du immer, ja, jeder sollte selbstbewusst sein, egal was er ist. Ich finde nicht, dass das stimmt. Wenn du pleite bist, deine Familie dich kacke findet, du extrem übergewichtig bist, keine Freunde hast und nichts auf die Reihe kriegst, die ganze Zeit nur Porno schaust, Computerspiele spielst und Netflix guckst, dann solltest du nicht selbstbewusst sein, sondern dann solltest du dein fehlendes Selbstbewusstsein als Motor nehmen, um selbstbewusst zu werden. Ja. Und wie werde ich selbstbewusst? Indem ich auch auf jeder Ebene kompetent werde. Ja. Auch wie kann, wenn wir wieder zurück zu der Definition kommen, wenn ich sage, höchstes Selbstbewusstsein ist, wenn ich weiß, dass mein Körper mir immer die richtigen Signale schickt. Mhm. Wenn ich nicht komplett kompetent bin, wie kann mein Körper mir die richtigen Signale schicken? Wenn ich jetzt denke, oh krass, hier ist eine gefährliche Situation, vielleicht muss ich irgendwie physisch jetzt sogar was machen. Wenn ich nicht stark bin, kann ich auch physisch nichts machen. Ja. Wobei in den meisten Situationen ist es am besten wegzulaufen und nicht physisch
was machen. Ich finde, da gehört auch mentale Kompetenz dazu.
Ja, alles.
Weil es gibt Leute, die können irgendwas richtig krass. Weißt du, die sind vielleicht ultra heftig beim Tennis oder sowas. Oder können richtig, richtig gut singen oder sind einfach richtig krass. Zum Beispiel in Mathe. Richtige Geniuses im Ausrechnen von irgendwelchen krassen Sachen. Aber dennoch haben sie ganz wenig Selbstbewusstsein darüber.
Ja.
Und dass man sich darüber bewusst wird, was man eigentlich wert ist und was man hat. Und das heißt, also was ja, glaube ich, die Kunst vor allem ist, also der Mensch neigt dazu, seine Stärken zu überspringen und sich an seinen Schwächen aufzuhalten. Aber Fakt ist ja, kein Mensch auf der Welt kann in allen Disziplinen auf der ganzen Welt höchste Kompetenz haben. Es gibt so ein paar Disziplinen des Lebens. Da ist es extrem ratsam, dass jeder Einzelne sich damit beschäftigt und zumindest auf ein gewisses Niveau hebt. Zum Beispiel Finanzen, Charisma oder generell den Mund aufmachen können, sprechen können und so weiter. Das lohnt sich sehr, das zu können. Beziehungsfähigkeit, Wahnsinnsthema, was über alle Stränge durchgreift und eine Kernkompetenz ist, die super wichtig ist. Aber natürlich in allen Kompetenzen der absolute G zu werden, ist unmöglich. Du kannst nicht gleichzeitig einer der krassesten Basketballspieler und gleichzeitig Mathematiker werden und dann noch super krasser Unternehmer und so weiter. Es gibt so ein paar Leute, die können extrem viel, aber auch die, keiner kann alles. So, aber was ist die Lösung dafür? Hey, einfach alles, was du nicht kannst, aber was irgendjemand anderes richtig gut kann, feier es an ihm. Zelebriere es, dass jemand anderes das kann. Get over it, dass du es selber nicht kannst. Einfach die Schwächen wegstreichen, die eigenen Stärken fokussieren, die eigenen Interessen zu Stärken machen und die dann bei sich selber richtig zelebrieren und richtig krass ausbauen und da sein Selbstwert und sein Selbstbewusstsein und dann auch die Selbstsicherheit rausziehen. Und das Ding ist, keine dieser Fähigkeiten steht irgendwie über einer anderen. Bis auf so vielleicht so diese Base-Foundational-Fähigkeiten, die ich da eben erwähnt habe, die sind vielleicht so ein bisschen außen vor, oder lohnt sich auf jeden Fall dran zu arbeiten, egal wer man ist. Aber dann so diese anderen Kompetenzen und sowas, ey, ob Basketball oder Mathe-Genius, ey, finde ich, kann man gar nicht miteinander vergleichen. Und
ist beides wert, selbstbewusst zu sein.
Es ist nicht eins besser als das andere.
Ich will darauf anlehnt einmal eine Message an all die Ladies machen, die zuhören. Jungs, hört mal nicht hin, nur an die Ladies jetzt. Ich habe mal mit meinem Bruder ein Gespräch geführt, wo wir so ein bisschen überlegt, oder er hat mich gefragt, als er noch kleiner war, irgendwie alle Mädchen in meiner Klasse haben so ein bisschen psychische Probleme und solche Sachen und die Jungs irgendwie gar nicht. Woran liegt das? Und da haben wir einfach mal philosophiert. Und ich sage jetzt nicht, dass die Lösung, die ich habe, nicht die Lösung, den Grund, den ich habe, der richtige Grund ist. Nur ist ein Gedanke, den ich hatte, wo ich deutlich mehr Mitgefühl mit Mädels habe als mit Jungs. Weil was passiert normalerweise, wenn ein kleines Kind aufwächst? Nehmen wir einen Junge und ein Mädel. Wenn der Junge aufwächst, ist es eigentlich fast egal, was er macht. Er wird für irgendwas gefeiert. Vielleicht ist er gar nicht der Sportlichste. Als Junge ist das am besten, wenn du sportlich bist, bist du schon mal fein raus. Aber vielleicht bist du nicht sportlich. Vielleicht bist du sogar ein bisschen dick. Aber du kennst dich richtig gut mit Computers aus. Mit Computers und vielleicht spielst du auch noch gut Schach. Bei jedem Familientreffen bist du der krasse Computergenie, der der Oma das Handy einrichtet, der der Tante das Handy einrichtet, der mit dem Onkel einmal Schach spielt und den Onkel Schachmatt setzt in 10 Zügen. Und es ist egal, was du als Junge machst, es gibt immer irgendwas, wofür man dich feiern kann. Bei Mädels habe ich das Gefühl, die machen all die Sachen auch, aber werden viel weniger dafür gefeiert, sondern da wird es immer gesagt, oh, du bist ja eine Hübsche, du bist ja eine Süße. Ach, guck mal, wie hübsch du dich gemacht hast. Und das finde ich aber, und das ist ja alles richtig lieb gemeint. Und wenn ich eine Tochter hätte, würde ich ihr wahrscheinlich auch ganz oft sagen, wie hübsch und wie süß sie ist. Allerdings, was vermittelt das meinem Kind? Das vermittelt meiner Tochter, okay, das Wichtigste ist, dass ich hübsch bin. Und wo ein Junge, wenn er größer wird, 100 Disziplinen hat, von denen er sich aussuchen kann, okay, ich bin nicht der Beste im Basketball, ich bin nicht der Beste in Fußball, ich bin nicht der Beste in Mathe, aber ich bin der Beste in Computerspielen und irgendwie kriege ich daher meinen kleinen Kick. Wo ein Junge sich aussuchen kann, was er nehmen soll, gibt es bei Mädels eigentlich nur, wie hübsch bin ich. Mhm. Und wie hübsch bin ich, es gibt immer jemand Hübscheres, weil es gibt nur einmal die Hübscheste. Vielleicht gibt es noch ein paar unterschiedliche Geschmäcker. Das heißt, es gibt 100 hübscheste Mädels. Und dann überträgt sich das auch noch so gut im Internet. Das heißt, ich kämpfe nicht nur gegen die Mädels in meiner Stadt, sondern ich kämpfe auch gegen die Mädels auf ganz Instagram. Das heißt, ich werde großgezogen, höre die ganze Zeit, ich bin richtig, richtig hübsch, gucke dann aber auf Instagram und sehe Mädels, die objektiv viel, viel hübscher sind als ich, was vielleicht auch zur Hälfte auch noch fake ist, aber trotzdem sieht es so aus, als seien sie so hübsch. Und dann finde ich es schon richtig krass zu sagen, also finde ich es, habe ich richtig Mitgefühl und denke mir, wie soll ich dann mir andere Sachen aussuchen, wo ich mein Selbstbewusstsein sonst noch herkriege? Und das ist für Mädels ein deutlich schwierigerer Weg als für Jungs, da ihre eigene Nische zu finden und dafür auch gefeiert zu werden. Mhm. Und da habe ich Mitgefühl für und ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache, wenn ich meine Tochter großziehe. Da denke ich drüber nach. Können wir vielleicht auch mal irgendwann eine Folge machen, wie würden wir unsere Kinder erziehen? Das ist vielleicht ganz geil.
Vielleicht auch bis dahin, wie erziehen wir unsere Kinder?
Genau, ja, vielleicht bis dahin.
Der Projektiv-Podcast ist ja ein Project for Life. Leben, ja. Mhm. Nice.
Aber, und deswegen, was du gesagt hast, hey, es gibt doch irgendwas, wo du dich feiern kannst.
Ja.
Bei Mädels habe ich deutlich mehr Mitgefühl, weil das in der Großziehung lieb gemeint, aber trotzdem nicht gefördert wird, sondern es wird immer nur gesagt, oh, wie süß und wie hübsch bist du.
Ja.
Statt, oh, du bist aber auch noch, ja, oder du bist die Klassenbeste, du bist die Klassenbeste. Nee, das wird vorausgesetzt. Wenn ein Junge der Klassenbeste ist, dann, oh, er ist so ein schlaues Genie. Bei Mädel, ja, natürlich bist du gut in der Schule. Ja. Das finde ich schon nicht, da wird nicht mit gleichen Maßstäben gemessen. Und muss ich sagen, habe ich da ein bisschen mehr Mitleid und finde ich ein bisschen trickier, als Mädel daraus zu kommen, als Junge.
Voll. Da gibt es einen Podcast, boah, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ich fand es auch irgendwie interessant, und zwar dass in der Gesellschaft Frauen ihren Wert quasi physisch mit sich rumtragen und bei Männern ist der Wert einzig reduziert auf ihre Performance. Also auf das, was sie tun, auf ihr Handeln, auf das, was sie gut können, das, was sie bewerkstelligen, was sie hinstellen. Und natürlich, ich meine, vielleicht ist das wahr, was Anziehung, was körperliche Anziehung, was Attraktivität angeht und sowas, aber was jetzt Selbstwertgefühl angeht, sollte das überhaupt nicht der Fall sein. Sondern ich finde, da sind für alle Menschen die Regeln gleich.
Woran hängst du dein Selbstwertgefühl? Ja. Hängst du es an Likes? Hängst du es daran, wie du mit anderen Menschen umgehst?
Ja.
Hängst du es daran, wie gut die Freundschaft mit deinen Freunden ist?
Ja.
Hängst du es daran, wie gut ist die Beziehung mit meiner Familie?
Und vor allem, das Ding ist sowas wie Schönheit ist ja auch wahnsinnig vergänglich, während Fähigkeiten immer nur aufeinander aufbauen und besser werden. Genau, deswegen, ja, ich agree da auf jeden Fall, dass die Weichen sind andere auf jeden Fall. Okay, Florian, ich glaube, wir haben
Thema
noch nicht gut gecovert. Willst du noch ein paar Gedanken
reinbringen? Ja, gestern beim Essen, da ging es ja viel um Eigenverantwortung.
Ja.
Und ich finde, Eigenverantwortung ist ein großer Enabler von Selbstbewusstsein. Weil was passiert, wenn ich keine Eigenverantwortung habe? Dann ist immer jemand anderes schuld. Das heißt, immer jemand anderes hat irgendwie die Hoheit über meine Gefühlswelt. Das heißt, der ist quasi Mieter in meinem Kopf und zahlt aber keine Miete, sondern diktiert nur, was ich hier machen muss. Und sobald ich aber Eigenverantwortung übernehme, ist alles meine Schuld. Und wenn alles meine Schuld ist, kann ich auch immer irgendwas gegen die Situation machen, in der ich mich gerade befinde. Und das finde ich ist wahnsinnig empowering. Kurzfristig fühlt es sich vielleicht doof an, weil wenn alles meine Schuld ist, ist auch alles meine Schuld und ich kann niemandem mehr die Schuld geben. Aber langfristig gibt dir das wirklich die Möglichkeit, auch was zu ändern. Und wenn du was ändern kannst, dann hast du auch mehr Selbstbewusstsein. Das ist die eine Sache, die ich noch wichtig finde für Menschen, die sagen, hey, ich will mehr Selbstbewusstsein haben, übernimm mehr Eigenverantwortung.
Ja,
safe. Für alles, was dir passiert. Egal, was passiert. Auch wenn es das Schlimmste der Welt ist, ist es meine Schuld. Und wenn ich sage, okay, es ist nicht meine Schuld, dann ist es aber zumindest nicht die Schuld von jemand anderem, wenn jetzt irgendwas ganz Schlimmes passiert. So, und das Zweite ist, und da habe ich letztens einen Podcast zugehört, und da hat jemand was sehr Interessantes gesagt, wo ich dachte, ah ja, das mache ich ganz genauso. Und zwar, ich glaube an nichts, was mir meine Macht wegnimmt. Und letztendlich, wir haben hier 5 Kameras stehen. Wenn aber die Linse einer dieser Kameras kaputt ist, ist das Bild scheiße, egal wie gut die Kamera dahinter ist. Die beste Kamera steht da, aber wenn ihre Linse kaputt ist, wird es sofort zur schlechtesten Kamera. Mhm. Und jetzt überlege ich mir, was ist die Linse, mit der ich die Welt betrachte? Und dann kann ich mir überlegen, ist es eine positive oder eine negative Linse? Und ich versuche, meine Linse so zu machen, dass in dieser Linse es nichts gibt, was mir meine eigene Macht wegnimmt. Das hat wieder was mit Selbstverantwortung zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich an manche Sachen, auch wenn es sie faktisch gibt und wenn die gesamte Welt sagt, ja, das ist so, ich persönlich für mich nicht dran glaube. Und ein Beispiel dafür ist Rassismus. Es gibt Rassismus offensichtlich. Aber ich persönlich glaube für mich nicht dran. Ich sage es auch vom hohen Ross, weil ich bin, obwohl trotz meiner dunklen Hautfarbe, bin ich sehr privilegiert aufgewachsen. Aber ich erlaube meinem Kopf nicht in der Situation zu denken, ah, das ist Rassismus. Sondern ich denke immer, okay, es ist nicht Rassismus, sondern es ist irgendwas anderes, was hier gerade schiefläuft. Wenn ich in einem Restaurant einen Tisch möchte und er gibt mir den schlechtesten Tisch irgendwie direkt am Eingang, dann denke ich mir nicht, ah, was ist das für ein Rassist, der will nur, dass ich hier an dem schlechtesten Tisch sitze. Dann denke ich mir, hey, okay, offensichtlich denkt er sich, okay, ist ein junger Typ, vielleicht ist es ihm egal, wo er sitzt, ich setze ihn jetzt mal hier hin. Und dann sage ich, dann bin ich nicht wütend, sondern ich sage, hey, kann ich auch den Tisch da hinten nehmen, der gefällt mir besonders gut. Und dann sagen sie immer ja. Es gibt nie, dass jemand sagt, nee, der ist schon, bla, bla, bla. Vielleicht ist er wirklich reserviert, das kann sein, aber ich glaube einfach nicht an Rassismus, sondern glaube an eine andere Dings. Ja. Ich habe dann mit meinem Bruder drüber geredet und er meinte, doch, er hatte schon mal Rassismus. Und dann meinte er, er war mit seinen Freunden in Italien und ist nach Deutschland gefahren. Und da gab es dann Polizei kam in den Zug und hat irgendwie nach illegalen Einwanderern gesucht. Und die haben niemanden im Zug kontrolliert, nur ihn. Mhm. Und dann meinte er, das war für ihn Rassismus. Und dann meinte ich, verstehe ich, dass du das so siehst? So würde ich die Situation sehen, wenn ich in dem Zug gewesen wäre. Ich hätte gesagt, okay, die Polizisten haben jetzt 3 Minuten Zeit, den gesamten Zug zu durchsuchen, um nach Leuten zu suchen, die illegale Einwanderer sind aus Afrika. Jeder in dem Zug ist weiß, außer ich. Natürlich durchsuchen die mich. Das ist, wenn ich Polizist wäre, würde ich genau das Gleiche machen. Und das ist dann nicht Rassismus. Der Polizist hat sich nicht irgendwas Böses gedacht, sondern er dachte sich einfach nur, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dunkelhäutig ist, ist einfach höher in der Situation. Und deswegen kontrolliere ich halt nur die, weil ich habe nur wenig Zeit. Dann muss ich doch die kontrollieren, die irgendwie besser sind. Und ich finde einfach, dass das mir wieder wahnsinnig viel Macht zuschreibt und ich diesem Wort und dem Konstrukt Rassismus nicht so viel Bedeutung gebe, als dass es mich schwächt und als dass es für mich immer so eine Karte wird, wo ich sage, ah ja, ja, Rassismus, deswegen klappt das nicht. Ich erlaube nicht, dass es diese Ausrede für mich gibt. Ja. Und das erlaube ich bei ganz vielen anderen Sachen auch noch nicht. Manche sind vielleicht sogar noch kontroverser. Aber einfach, ich kann auf der Welt nichts kontrollieren. Ich kann nicht das Wetter kontrollieren, ich kann nicht dich kontrollieren, ich kann nicht meine Familie kontrollieren, ich kann nichts kontrollieren. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, sind meine Gedanken. Dann will ich die so kontrollieren, dass sie mir zum Maximum dienlich sind. Und dazu gehört nicht, dass ich irgendwie an sowas wie Rassismus oder so glaube. Das bedeutet natürlich aber auch nicht, dass wenn ich irgendwo wirklich einen Rassismus erlebe, dass ich dann sage, nee, das ist nicht Rassismus. Sondern dann trotzdem helfe ich da und alles. Nur für mich, privat, persönlich, glaube ich nicht daran. Und jetzt an die Zuhörer und Zuhörerinnen frage ich, woran glaubst du, was dir persönlich Macht wegnimmt und jemand anderem oder irgendeinem Gedankenkonstrukt Macht zuschreibt? Feminismus, irgendeine Krankheit, die man vielleicht hat oder vielleicht nicht hat. Das sind alles Sachen, wo man sagt, natürlich muss man daran glauben. Und ja, ich glaube für andere daran, aber ich glaube nicht für mich daran. Und damit bin ich extrem gut gefahren und habe die Linse auf, die am schärfsten ist für mein Leben und nicht irgendwie einen komischen Riss drin hat, wo ich immer wieder denke, ah ja, das Bild ist nicht so gut, weil dieser Riss drin ist.
Alter, strong. Sehr, sehr strong. Geil.
Das war's.
Richtig cool. Ich werde es mir, sobald die Folge fertig ist, mindestens diese Stelle nochmal anhören, weil das fand ich gerade extrem inspirierend. Die Kontrolle und Verantwortung über das eigene mentale Priming ja auch zu übernehmen. Ja. Ja. Strong. Geil. Cool. Ich würde sagen, an der Stelle runden wir es ab.
Würde ich auch sagen.
Geile Folge. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht, Florian. geil, dass ihr alle dabei wart. Und
danke fürs Zuschauen, für jeden, der zuschaut auf YouTube. Richtig geil. Danke, bis bald.